Grüß Gott, guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die Clustered Column Store Indexes. Zuerst ein paar Sekunden für die Sponsoren, die wahrscheinlich jeder von euch schon 20 Mal heute gesehen hat. Aber ich würde euch wirklich etwas Wichtiges sagen, dass ohne diese Unternehmen wäre es nicht möglich, diese Event zu organisieren. Also bitte, wenn es möglich ist, wenn ihr Zeit findet, mit denen zu reden und rauszufinden, welche Produkte die haben. Gut, eine Minute für die Werbung für Markus Ehrenmüller, der da der prinzipielle Organisator von diesem Event ist. Wer von euch eigentlich von Pass Österreich schon was gehört hat? Okay, die meisten. Und wer schon einmal teilgenommen hat? Und was ist mit den anderen? Keine Zeit? Zu weit. Okay, Markus? Du hast es gehört. Es gab eine Person. Und zu spät. Also jeden Feedback, den ihr geben könntet zu Markus, zu Mius und zu Wolfgang, weil die das alles für euch organisieren, und zwar kostenlos, das ist eine wunderbare Möglichkeit, von den besten Professionellen dann etwas über den SQL Server Business Intelligence zu lernen. Gut. Also von Pass habt ihr alle schon gehört. Auf jeden Fall alle, die an diesem SQL Saturday teilnehmen, automatisch die Pass-Members werden. Das heißt, dass ihr kostenlos den Zugriff auf über 1100 Stunden von den besten Präsentationen habt. Wer von euch das gewusst hat? Wenn ihr auf sqlpass.org geht, dann geht ihr auf die Learning Resources und könnt ihr die frühere Pass-Summit alle Contents anschauen. Nicht, der einzige Pass-Summit, den ihr zurzeit nicht sehen könntet, ist 2013. Aber 2012, 10, 9 und so weiter und so fort. Und das sind über 1100 Stunden von Free Content. Okay? Diese alle Informationen von Pass Österreich. Gut. Und passaustria.sqlpass.org ist die Adresse. Austria. Okay, gut. Toll. Okay, ich heiße Nico Neugebauer. Ich komme aus wunderschönen Land, der Portugal heißt. Deswegen, wenn ich nicht so gut auf Deutsch sprechen kann, also bitte keine Sorgen. Wenn ihr irgendetwas nicht versteht, dann bitte die Fragen stellen. Okay? Ich arbeite bei einer Firma, die OH22 heißt. Ich habe Blabla Erfahrung, MVP. Bei mir zu Hause habe ich zwei Benutzergruppen gegründet und so weiter und so fort. Alle diese Unterlagen werde ich sofort nach diesem Vortrag auf die Webseite von SQL Saturday aufladen. Und dann könnt ihr runterladen, solltet ihr irgendwelche Fragen über die Column Store Indexes haben. Wenn ich weiß, bin ich bereit, euch das zu beantworten. Okay? Also, jetzt habe ich ein paar Fragen. Wer hat von Column Store Indexes überhaupt gehört? Alle. Perfekt, super. Wer hat schon mal mit Non-Clustered Column Store Indexes mal gearbeitet? Zweieinhalb. Okay, gut, toll. Also, dieser Vortrag am Anfang wurde gedacht als ein Deep Dive. Das heißt, dass ich euch ein paar interne Sachen von Column Store Indexes zeigen will. Und deswegen habe ich ein paar Erwartungen. Und zwar, dass ihr alle von Column Store Indexes gehört habt, dass ihr versteht den Unterschied zwischen den Row Store und Column Store. Alle das mehr oder weniger verstehen? Perfekt. Ihr weißt, was eigentlich ein Dictionary, ein Wörterbuch ist für die Informatik? Perfekt. Und dann habt ihr eine Ahnung von den Logs, was S, X, X-Logs, Shared Log, Intent Exclusive, Exclusive Logs. Wer davon eine Ahnung hat? Okay, fast alle. Super. Okay, wer von euch die BCC Page schon mal verwendet hat? Okay, gut. Und ihr glaubt, dass ein Deep Dive auf Column Store überhaupt existieren kann. Okay? Also, ich habe einen riesigen Plan. Ich weiß nicht, was wir heute alles durchziehen können, aber wir werden versuchen. Okay? So, ein paar Sachen, die Basis-Sachen über Column Store, damit wir alle mehr oder weniger auf derselben Ebene sind. Batch Mode. Wer von euch überhaupt von Batch Mode gehört hat? Drei Leute. Super. Compression, Dictionaries, Wörterbücher, die Metainformationen. Es gibt eine neue DMV für 2014 und das eigentlich ziemlich viele sehr interessante Informationen über den Column Store Indexes zeigt. Dann werden wir ein neu, es ist eigentlich nicht neu, es gibt auch für 2012 einen nicht dokumentierten Befehl der BCC anschauen, mit dem wir eigentlich die internen Sachen von Column Store Indexes sehen können. Okay? Wenn wir Zeit haben, dann schauen wir die Locking und Blocking, wie es bei Column Store Indexes funktioniert, und dann ein paar Wörter über den Bulkload und Tuple Mover. Okay? Gut. Ich nehme an, dass alle das verstehen, aber ich zeige diesen Slide, dass die Column Store Indexes sind nicht für die kleineren Mengen von Daten gedacht. Und die eigentlich für die traditionelle OLTP sehr oft keine Vorteile, sondern Nachteile bringen. Okay? Wenn ihr mit Data Warehousing arbeitet, wenn ihr mit Business Intelligence arbeitet oder eure Tabellen sind Hunderte von Tausend oder Millionen von Einträgen haben, dann habt ihr die wirklichen Vorteile von der Column Store Indexes. Wer von euch schon dieses Bild irgendwann irgendwo gesehen hat? Könnt ihr auf der letzten Reihe das irgendwie sehen? Okay, perfekt. Das ist, was die Clustered Column Store in 2014 repräsentieren. Okay? Und zwar, wir haben dieselbe Row Groups, die Gruppen von, mit ca. 1 Million Datensätze. Dann haben wir eine neue Struktur, die Deleted Bitmap heißt. Und dann gibt es eine oder mehrere Delta Stores. Und zwar, Delta Stores, die können offen oder zugemacht sein. In ZTP2 eigentlich gibt es einen Bug, der uns auch eine Delta Store Hidden zeigen kann. Ich werde erklären, was ein Hidden Delta Store heißt, etwas später, wenn wir die Beispiele anschauen. Also das ist klar. Alle neuen Daten für Column Store Index, die werden nie in eine komprimierte Row-Gruppe reinkommen, sondern in eine oder mehrere von Delta Store. Das ist allen klar, richtig? Super. Deleted Bitmap. Wofür haben wir Deleted Bitmap? Sollten wir irgendeinen Datensatz aktualisieren, einen Datensatz von unseren Row-Groups oder einen Datensatz löschen, dann werden wir die Row-Groups nie entpacken und dann den Datensatz löschen und dann wieder speichern. Das wäre wirklich irgendwie verwirrend. Deswegen haben wir diese B3-Struktur, die eigentlich nur die Bits speichert für jede einzelne Zeile, die aktuell oder nicht aktuell, aktiv oder nicht aktiv ist. Sollte ich zum Beispiel einen Datensatz von dieser Row-Gruppe löschen, dann werde ich die nie entpacken. Gehe ich hin, sage, dass den Datensatz 354.000 irgendetwas gelöscht. Und wenn dann einen Select läuft, dann wird er nie zurückgeliefert. Also es existiert nicht. Und wie das eigentlich den Update funktioniert, ich werde es nie aktualisieren. Ich gehe hin, dann sage ich, okay, diese ist nicht mehr aktiv. Und dann kommen die neuen Daten immer zum Delta Stores. Und Delta Store ist eine B-Tree, das ist eine ganz normale Heap, es gibt keinen Clustered Index, wo ich alle meine Daten speichere. Okay? Wer kann mir die größten Limitationen von 2012 von Non-Clustered Column Store erklären? Read-only. Also wir können die Daten irgendwie dort eine Tabelle schaffen, einen Index aufbauen und dann nie wieder modifizieren. Diese alle Limitationen sind bei der 2014 gelöst. Und zwar, jetzt kommt eine Frage. Was ist der richtige Unterschied zwischen Non-Clustered und Clustered Column Store? Und das ist ganz einfach. Wenn wir den Delta Stores löschen und dann auch die Deleted Bitmap löschen und nur die Row Groups haben, das sind die Non-Clustered Column Stores. Also es gibt kein Konzept, meiner Meinung nach, es gibt kein Konzept von Non-Clustered und Clustered Column Store, weil Microsoft hat einfach keine Zeit gehabt, um die Arbeit zu beenden. Die haben das geschafft und dann für 2014 haben die Arbeit einfach fertiggestellt. Und das ist wichtig zu verstehen. Okay? Eine der anderen wichtigen Sachen, Clustered Index. Was ist eine der wichtigsten Eigenschaften von einem Clustered Index? Bitte? Sortiert. Richtig. Clustered Column Store sowie Non-Clustered Column Store hat nie die Daten sortiert. Die Daten sind nie sortiert, die sind nie abgeordnet. Wir können hier 1, 5, 3, 17, 0 bis 35 haben für einen ID. Es ist wirklich, wie das gemacht wird, das ist eine Information, die Microsoft eigentlich niemandem erklärt. Okay? Ich habe Informationen gesehen auf die Webseiten, dass die Constraints nicht unterstützt sind. Das ist ein Schwachsinn. Welche Constraints für die Clustered Column Store nicht unterstützt sind, sind die Unique. So wie Primary Key, Unique Constraint, Foreign Keys, das alles nicht funktioniert. Aber solltet ihr eine Constraint brauchen, funktioniert das ohne Probleme. Habe ich getestet, zumindest für ZTP1 und ZTP2. Gut, das sind die Basissachen. Jetzt schauen wir die Page Mode. Page Mode ist eine der wichtigsten Entwicklungen, die Microsoft überhaupt wahrscheinlich gemacht hat. Und zwar, das ist eine neue Art und Weise, wie die Daten bearbeitet werden. Jetzt zeige ich einen Query und stelle ich euch eine ganz, ganz leichte und primitive Frage. Und zwar, ich öffne hier einen Query. Und werde auch einen Execution-Plan inkludieren. Okay, Stop Play, falsche Datenbank. Okay, das ist egal, was diese Query macht, das ist vollkommen egal. Wie, also ich zeige euch, ich nehme an, dass alle das kennen, wenn das nicht kennen, dann solltet ihr diese Tool verwenden. SQL Sentry Plan Explorer, der eigentlich die Execution Plans viel besser als Management Studio zeigt. Okay? Wie funktioniert ein Query? Wie wird ein Query in SQL Server rausgeführt? Hat jemand davon eine Ahnung? Also, wie liest man einen Execution Plan? Von rechts nach links. Okay, jetzt kommt die Frage, wie wird ein Execution Plan eigentlich rausgeführt? Von links nach rechts. Und zwar, es gibt eine Methode, der heißt getNextRow. Wer von euch irgendetwas von Programmierung versteht? Wer eigentlich ein Programmierer war? Eine virtuelle Funktion, getNextRow. Und jede einzelne Kästchen hier diese Methode implementiert. Und wenn ich hier 20 Millionen, eigentlich 12 Millionen Datensätze rauslese, dann starte ich von dieser Seite und beginne ich getNextRow. Der Select sagt zu dem Parallelism, dann nested loops, getNextRow, 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 getNextRow. Dann kommt es zu einem Kästchen, so wie Clustered Index C, Clustered Index Scan oder Table Scan und der wird die Daten rauslesen. Eins per eins. Der Hash-Match hier fragt, getNextRow, Clustered Index, gibt nur eine einzelne Zeile auf einmal. Dann sagt er, getNextRow. Und das könnte für zum Beispiel für diesen Teil, der nur hier in diesem Fall nur 32.000 Datensätze rausliest, aber diese virtuelle Funktion und die Daten werden eins per eins 32.000 Mal rausgelesen. Das ist, wenn wir mit einem OLTP-System arbeiten, dann ist es okay, weil wir nicht so große Menge von Daten haben. Wenn wir 20 Millionen Datensätze in unserer Tabelle haben, dann wird es ziemlich langsam. Und deswegen Microsoft für SQL Server noch 2012 diese Batch Mode implementiert hat. Und zwar, dass nicht eine Zeile per Zeile bearbeitet wird, sondern von 1 bis 900. Auf einmal. Und das ist irrsinnig effizient. Ihr könntet zwei Queries haben, die absolut gleich aussehen. Der eine wird in Row-Mode rausgeführt, Zeile per Zeile, und der zweite wird in Batch-Mode rausgeführt, und der Batch-Mode wird wahrscheinlich 30, 40 Mal schneller funktionieren. So ist es. Also, das habe ich euch alles erklärt, alles, was da hier steht. der arbeitet mit den Daten, der braucht viel mehr Zeit, um die Batch Mode auszuführen. Und zwar, dass wenn wir nur, was weiß ich, 500 Zeilen rauslesen, dann werde für die ganze Aufbau viel mehr Zeit brauchen. Aber wenn wir Millionen von Datensätzen haben, dann wird es viel, viel schneller. Das ist so zu vergleichen, wenn ihr eine Funktion habt und dann einen Parameter und dann in einem Loop 20.000 Mal rausführen oder einen Array einfach reinpassen und die Daten etwas mehr Speicher brauchen, aber dann viel schneller bearbeitet werden. Das ist alles für Batch Mode, für L2 Cache optimiert. Okay? Wichtig zu wissen, dass Batch Mode, der eigentlich nicht immer für die Column Store Indexes funktioniert. Sollte etwas stattfinden, und zwar etwas, was Microsoft niemandem erklärt, dann wird der Batch Mode auf der Row Mode verändert. Und das könnte wirklich zu großen Unterschieden führen. In 2012, es gab eine riesige Liste von den Limitationen und ich würde sagen, dass Microsoft alle, und zwar wirklich alle diese Limitationen gelöst hat. Und ich werde euch jetzt das zeigen. Ich habe hier zwei VMs, eine VM mit 2012, wo ich auf derselben Tabelle den Non-Clustered Column Store Index habe und dann habe ich diese VM, die 2014, der ZDP 2 hat. Und dann könnt ihr sehen, was für einen Unterschied es bringt. Okay. Okay. Okay, das nicht. Und zwar. Okay. Zum Beispiel, wenn wir einen Outer Join in unserem Query haben, dann wenn ich das auf den 2014er. Okay, das ist 12/2014 mit Clustered Column Store. Wenn ich das rausführe, dann dauert es unter einer Sekunde. Das ist ziemlich schnell. Wenn ich jetzt hier auf den 11er, das ist 2012, wenn ich hier dasselbe Query rausführe, okay, dann wird es etwas länger dauern. Und zwar viel länger. Und die Limitierungen, die Microsoft damals gepostet hat, in diesem Fall, das ist mit Hot Cache, das sind circa 6 oder 7 Sekunden. Outer Join, Union All, Union, Exist, Not Exist, In, Not In, alles in 2012 automatisch auf Row Mode geht. Und auch wenn ihr den Clustered Column Store dann Index rausliest und die Segment Elimination zwischen verschiedenen Row Groups macht, es wird immer wieder 1 für 1 bearbeitet, was irgendwie bescheuert ist, nach meiner Meinung. Okay? Und alle diese Beispiele, zum Beispiel hier noch einmal, Not In. Und denselben Not In hier für 2014. Siehst, Not In. Für 2014 unter einer Sekunde. Da 2 Sekunden. Es ist der Unterschied, unseren Query in Batch Mode zu haben und nicht in Batch Mode zu haben, das ist die wirkliche Magie von den Column Store Indexes. Und es gibt genügend Menschen, die im Internet schon geschrieben haben, dass Batch Mode für die Row Store, für die normale Tabelle auch implementiert ist. Das ist ein Schwachsinn. Ich habe mit dem Entwicklungsteam gesprochen, habe nachgefragt, ob es überhaupt möglich ist. Die haben gesagt, wir haben das nicht umgesetzt, aber wenn jemand das geschafft hat, dann kannst du ihm gratulieren. Okay? Hier ist ein Beispiel auch für Union All, was eigentlich die Technik für die Limitationen von 2012, das war die Column Store, Non-Clustered Column Store aufzubauen und die Delta, so geschrieben, in eine traditionelle Tabelle zu haben und dann eine View aufzubauen. Und das war etwas schneller. Aber jetzt wird es aber wirklich vielmal schneller. Warum? Weil das wirklich in Batch Mode funktionieren wird. Okay? Und dann, da habe ich noch mehr Beispiele, aber will ich euch nicht zeigen. Alle Scripts, ich habe circa 12 Scripts insgesamt, die werden in dasselbe SIP reingestellt und ihr könnt das alles auf die sqlsaturday.com runterladen. Okay? Fragen soweit? Nein? Perfekt. Super. Eine Sache will ich euch noch zeigen. Das ist die Sache, die eine der genialsten Sachen, die für 2014 Microsoft umgesetzt hat. Und zwar, wer von euch von einem Spiel eine Idee hat? Okay. Spiel. Was ist ein Spiel? Spiel, wenn wir für viele Operationen, für viele Execution Plans, brauchen wir eine gewisse Speicher, um diese Operationen rausführen zu können. Und da kommen die Erwartungen von Microsoft Query Optimizer. Der glaubt, dass er für diese Query zum Beispiel 1 GB von Speicher braucht, um alle diese Daten zu sortieren, zu mergen und so weiter und so fort. Aber wenn die Statistik oder irgendwelche andere Prozesse, die involviert sind, dann eigentlich die falschen Informationen abliefern, dann haben wir, stellen Sie sich vor, dass wir 5 GB von Daten in 1 GB von Speicher zu sortieren versuchen. Was wird dann stattfinden? Was machen wir dann? Kommt das Spiel. Das heißt das Spiel. Wir können dann die Daten auf die TempTable abspeichern. Wir haben 1 GB hier, wir haben die Daten sortiert von 1 GB, auf die Festplatte speichern, dann wieder rauslesen und dann mit anderen Daten vergleichen. Und wie ihr schon das weißt, dass alles in Raw-Mode funktioniert. Dann heißt das, nur weil wir mit Festplatte arbeiten, dann alle Sachen super langsam funktionieren und dann wir werden die Daten 1 für 1 auf die Festplatte speichern. Also ich habe hier ein Beispiel, der 2012 33 Sekunden läuft, nur weil die Erwartungen von SQL Server irgendwie falsch sind. Was hat der Microsoft für 2014 gemacht? Die haben eine von diesen Spiels, Hash-Spiel. Hash-Spiel ist das. Ich zeige euch den Execution Plan. Das ist dasselbe Query, der läuft unter 1,5 Sekunden. Und der hat ein paar Probleme. Okay? Und 2 große Probleme. Zwar. Seht ihr diese Warnzeichen? Dass ab 2012 sagt der Microsoft, wenn einer von diesen 3 Typen von Spiels stattfindet. Es sind Hash-Spiels, wenn wir die Hash-Match ausführen und die Hash-File aufbauen. Wenn wir nicht genug Speicher für diesen Hash-File haben, dann müssen wir alle diese Daten auf die TempTable speichern und wieder auflesen. Und dann bei sortieren. Das ist die Execution-Plan für den 2014. Und zwar habe ich das Problem mit Hash-Match und mit Sort. Ich habe nicht genügend Speicher eigentlich. Und wie ihr dann sehen könntet, das größte Problem hat, weil er da darstellt, dass er eigentlich 97% der Zeit genommen hat. Wenn ich jetzt diese Daten hier anschaue, dann sehe ich die Informationen, dass der Warning, ja, Operator used TempDB to spill data during execution. Aber, wenn ich das genau anschaue, Estimated und Actual Execution Mode, Batch. So. Die haben es wirklich genial gemacht. Jetzt der Hash-Match, wenn er Spill macht, auch auf TempDB, das wird in Batch-Mode rausgeführt. Das heißt, und Batch-Mode von 1 bis 900. Der Microsoft Marketing, ziemlich populär, sagt, dass es bis zu 1000 ist. In Wirklichkeit habe ich nie über 900 gesehen, also das wahrscheinlich eine magische Nummer bei Microsoft ist. Okay? Aber ihr könnt es sofort sehen, dass wir haben den Estimated Execution und Actual Execution Mode. Und in 2012 wird ihr sehen, dass sehr offen habt ihr Estimated Execution Mode Batch, Actual Execution Mode Raw. Und dann, es wird schon viel schneller als die traditionelle Raw Store, aber es wird nicht so schnell, so wie 30, 50 Mal schneller, wie Microsoft verspricht. Das muss man wissen. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die überhaupt für Column Store gibt, meiner Meinung nach. Okay? Das ist alles, so wie immer, für 64-Bit optimiert. Das heißt, wenn ihr die textuelle Daten mit mehr als 8 Byte verwendet, wird es ziemlich langsam. Okay? So, Begint, der hat 8 Byte, 64 Bit. Wenn ihr einen Join zum Beispiel auf einen Batch-Mode zwischen zwei Tabellen rausführt, dann wird es ziemlich gut funktionieren. Wenn es etwas größer als 8 Byte ist, dann wird es immer wieder langsamer. Okay? Und eine andere Eigenschaft für die Execution Plans, dass wenn wir die jede einzelne Zeile 1 bei 1 rauslesen in Row-Mode, dann wartet dieser Operator, bis die Daten dann rausgelesen werden. Und dann, wenn er noch nicht sagt, dass diese, wenn er nicht die GetNextRow-Funktion rausgeführt hat, wird dieser Operator nichts tun. Das heißt der Pull-Mode, weil er den nach die Daten fragt. In Batch-Mode, das ist kein Pull, das ist Push. Wenn er der erste Befehl kriegt, gib mir die Daten, dann wird er alle Daten sofort rauslesen und weitergeben, wenn dieser Operator fertig ist. Das heißt, dass er auf den früheren Operator nicht mehr wartet. Das ist auch eine ganz gute Beschleunigung. Okay? Gut. Etwas ist runtergefallen. Gut. Das ist alles, wo ihr dann diese Informationen lesen könntet, Mixed Mode und alle möglichen Limitationen, die in 2014 gelöst sind. Fragen. Das sind einfache Sachen. Jetzt wird es etwas nicht so einfach. Okay? Gut. Also wer weiß, wie die Column Store Indexes eigentlich aufgebaut sind? Was da eigentlich, welche Prozesse stattfinden und wie wir das eigentlich optimieren können? So, ich zeige euch ein paar Sachen. Row Groups sind die Basissachen. Die ganze Tabelle wird gespaltet auf verschiedene Gruppen, die ca. 1.048.576 Datensätze haben. Dann schaffen wir unsere Segmenten, dass jede einzelne Spalte für eine Row Group heißt ein Segment. Ich werde es zeigen. Und dann werden wir die verschiedensten Komprimierungsmethoden verwenden. Zeigen. Und zwar, das ist eine Tabelle, stellen wir uns vor, das ca. 4 Millionen Datensätze hat. Der erste Schritt, das alles spalten. Die Daten werden auf diese Art und Weise gespalten. Zweiter Schritt, wir werden die Spalten dann auch teilen. Und dann, wie ihr dann sehen könnt, dass hier habe ich eine perfekte Sequenz. 1, 2, 3, 4 und hier wenn ich das komprimiere, dann mache ich halt die Shuffling von Daten. Der interne Algorithmus von SQL Server Column Store Indexes, der versucht die beste Kombination und die beste Sequenz dann rauszufinden, damit er die Segments noch kleiner machen kann. Und das heißt, dass ihr nie sicher sein könnt, in welche Sequenz die Daten gespeichert werden. Und ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr wollt, dass eure Column Store Indexes kleiner werden, dann könnt ihr Folgendes tun. Ihr baut den traditionellen Row Store Clustered, einen wirklichen Clustered Index auf der Spalte, die am meisten verwendet wird, wo ihr die beste Segment Elimination erwartet. Und dann die nächste Operation, Create Clustered Column Store Index with Drop Existing On. Was eigentlich dann stattfindet, dass die Daten auf diese Spalte, auf denen wir den Clustered Index gebaut haben, die werden sortiert. Und wenn wir with Drop Existing machen, dann geben wir keine Möglichkeit für den Algorithmus, die Daten zu shuffeln. Aber jedes Mal, wenn ich Rebuild ausführe, weiß man nicht. Weiß man nie genau, wie viele Segments und Row Groups wir haben werden. Frage, wenn ich 20 Millionen Datensätze in meiner Tabelle habe, wie viele Row-Gruppen habe ich? Wie viele Row-Groups werde ich haben? Zumindest 20. Es könnte 30 sein, ohne Probleme. Also ich habe 27 Blogposts schon über die Column Store Indexes in den letzten 7-8 Monaten gemacht, habe ich ein Experiment gemacht. Eine Tabelle mit 12,5 Millionen Datensätze, Rebuild. Wie viele Row Groups habe ich? 15. Rebuild. Wie viele Daten Row Groups ich habe? 14. Rebuild. Wie viele habe ich? 16. Das muss man wissen. Und eine der wichtigsten Sachen, die ich gefunden habe, um auch eine High Availability zu erreichen, ist die Partitionierung zu verwenden. Weil wenn ihr die Daten partitioniert habt, dann könnt ihr einen Rebuild nur auf die eigene Partition machen. Richtig? Das ist eine der besten Sachen. Gut, jetzt kommen die wirklich interessanten Sachen. Wie die Daten eigentlich komprimiert werden. Bitpacking, Run-Length Encoding oder Run-Length Compression. Das sind die Methoden. Huffman Encoding, Dictionary Encoding und dann Binary Compression. So, wer von euch die Idee von Bitpacking hat? Gut, Bitpacking ist ganz einfach. Wir verwenden die Bitpacking nur im Fall, wenn wir wenige unterschiedliche Werte in unserer Tabelle, in unserer Spalte haben. Und zwar, da habe ich nur drei verschiedene Daten in meiner Spalte. Was mache ich? Ich baue eine Matrix auf, wo ich genau sage, Mark, André und John. Wenn ich jetzt einen Select auf diesen Daten rausführe, zum Beispiel alle Datensätze, die Mark heißen, dann brauche ich nur diesen Bit rauszulesen und einen Merge auf, mit originalen Daten zu machen. Dann weiß ich sofort, diese und diese. Mark und John. Okay, eigentlich, naja, kann ich einen AND oder OR verwenden? Es hängt davon ab, welche Operation. Aber das erlaubt mir, wenn ich in eine riesige Tabelle nur drei verschiedene Werte habe, dann werde ich in Wirklichkeit nur einen Byte für jeden Datensatz speichern. Und das ist der erste Schritt. Run-Length Encoding. Wir laufen durch die Daten. Wir versuchen, die Daten zu sortieren, das ist eine der wichtigsten Sachen, und dann versuchen wir, die zu komprimieren. Zweimal Mark, einmal John, André dreimal, Ricardo einmal und dann die Kombination von Mark und Charlie zweimal. Okay? Also das ist mehr oder weniger 50% von den Daten habe ich auf diese Art und Weise komprimiert. Das ist die einfache Sache. Aber was in Wirklichkeit stattfindet, dass der Engine versucht, auf jede einzelne Spalte die Daten zu sortieren und sofort rauszufinden, was dann die Daten erlaubt, besser zu komprimieren. In diesem Fall habe ich den ersten Namen und den Nachnamen. Der erste Schritt wäre dann, auf den Namen zu sortieren und den Run-Length Encoding zu machen. Da als Ergebnis habe ich 1, 2, 3, 4, 5 und 9. Da habe ich 13 Werte hier in diese Tabelle gespeichert. Richtig? Nächster Schritt wäre, auf Nachname zu sortieren. Und dann habe ich 1, 2, 3 plus 9, 12. Also das ist eigentlich optimale. Das sieht optimale aus. Und wenn wir einen Create Columns, Clustered Column Store in, oder Non-Clustered Column Store Index schaffen oder einen Rebuild machen, dann macht der Engine ein Sampling von den Daten und dann versucht herauszufinden, auf welche Spalte er die Daten dann ordnen kann, um die bessere Komprimierung zu finden. Und das ist die größte Geheimnis von Microsoft. Okay? Huffman Encoding, ganz einfach, das ist ganz ähnlich zu Dictionary Encoding, jeder einzelne Wert dann von meinen Daten, dann die Anzahl von den Situationen, wenn man diese Daten in unserer Spalte trifft, wird das kalkuliert und ein Code dazugewiesen wird. Und dann wird ein B-Tree-Baum aufgebaut. Das ist ähnlich zu einer Dictionary. Wir werden jeden einzelnen Wert einen ganz etwas kleineren Wert dazuweisen und dann einfach in unsere Daten verwenden. Für kleinere Mengen könnt ihr sehen, dass es ziemlich ineffizient und nicht wirklich kleiner wird. Aber im Fall, wenn wir hier 30 oder 300 Millionen Datensätze haben,
dann wird es einen großen Unterschied bringen. Okay, nachdem wir verschiedene von diesen Methoden verwendet haben, was machen wir dann? Wir werden die Vertipark oder X-Velocity oder wie es zurzeit heißt, diesen Algorithmus verwenden, der dann die Daten auf die Festplatte speichert. Und die Daten werden immer als die binäre, als Slope gespeichert. Aber da kommt ganz interessante Sache, dass alles, was Microsoft geändert hat, das ist die obere Ebene. Weil unten auf den Storage Engine Ebene, das sind die Pages und Extents. Das sind die Daten mit 8 Kilobytes Pages alles auf der Festplatte gespeichert. Und das ist ziemlich ineffizient, weil jedes Mal, wenn ich einen kleinen Segment rauslesen brauche, muss ich alle Pages und Extents rauslesen. Okay? Da kommt die Idee, wer von euch schon von Hackathon gehört hat oder ein paar Vorträge gesehen hat. Okay, also Hackathon, der Wolfgang wird nach mir jetzt einen Vortrag detailliert über die Hackathon jetzt hier abliefern. Er wird sehen, dass das Storage, die ganze Storage-Geschichte für den Hackathon, für Extreme OLTP Microsoft neu geschrieben hat. Und ich finde, dass es den besten von zwei Welten wäre, wenn irgendwann in Zukunft die Column Store Index, die Technologie von Stream Insight oder wie das alles heißt, dann verwenden könnte. Weil die 8 Kilobyte Seiten verwenden wir schon seit ziemlich vielen Jahren. Und die Technologie hat sich entwickelt. Und wir arbeiten nicht mit 20.000 Datensätzen, was wahrscheinlich, was weiß ich, vor 30 Daten Big Data wäre oder ähnliches. Okay? Gut, das war's. Eine neue Komprimierung, die Microsoft auch verwendet, implementiert hat. In 2014 haben wir die Möglichkeit, nicht nur die traditionelle, die in 2012 existierende Column Store Compression verwenden, aber wir können Column Store Archive Compression verwenden. Was ist das eigentlich, die Column Store Archive? Das ist eigentlich einen ganz simplen SIP. Der modifizierte LZ77-Algorithmus, der für alle zur Verfügung steht, Microsoft hat es etwa modifiziert und diesen LOB, den wir für Column Store Compression gemacht haben, das wird noch gezippt und dann auf die Festplatte gespeichert. Was heißt das? Dass Microsoft spricht uns bis zu 30% weniger auf die Festplatte. Und das können wir für jede Partition machen. Stellen wir uns vor, ich habe jetzt die Daten seit 1980 bis 2014. Von 2000 bis 2014 habe ich ziemlich viele Queries, die auf jede 5 Minuten dann reinkommen. Und muss ich die Daten ziemlich schnell abliefern. Habe ich nicht genügend CPU, um die Archival Compression zu verwenden. Dann mache ich für jede von diesen Partitionen seit 2000 die traditionelle Column Store Partitionen. Aber für die alle Daten, die, was weiß ich, 5-mal pro Tag von einem Direktor abgefragt werden und der abwarten kann, kann ich die bessere Column Store Archival Komprimierung verwenden. Okay? Fragen soweit? Super. Wie sieht das aus mit der Zeit? Noch habe ich noch 20 Minuten, richtig? Super. Okay, also die Schritte, die dann rausgeführt werden, die von uns nie kontrolliert werden. Aber es ist wichtig zu wissen, was Microsoft machen kann und wo wir verwenden. Ein gutes Beispiel gebe ich euch. Zum Beispiel, wenn wir eine Sequenz, eine Identity oder ein Sequenzobjekt in unserer Spalte verwenden, dann zurzeit gibt es eine Limitation. Dann schafft der Microsoft das nicht wirklich zu komprimieren. Und für diese Datensätze muss man überlegen, was man macht. Wahrscheinlich etwas verschiedene Methoden entwickeln, um das irgendwie zu verändern. Ein Beispiel, ein realen Beispiel. Also das ist 2 GB Tabelle ohne Komprimierung, die irgendwann 10-mal kleiner geworden ist, wenn ich die Archival-Komprimierung verwendet habe. Die Daten werden sich natürlich für jede einzelne Tabelle ganz unterschiedlich raussehen. So, ich habe genügend gesehen, dass auch die Archival, wenn es nur 30% versprochen wird, es kann theoretisch auch die bessere Komprimierung als nur 30% abliefern. Und wenn wir dann von Terabytes von Daten auslesen und die Speicher normale und die Festplatten normalerweise der langsamste Element in unserem ganzen Stack sind, wenn wir dann weniger I/O haben, wird das alles viel schneller funktionieren, richtig? Gut. Dictionaries. Okay, Wörterbücher. Es sind zwei Typen von Wörterbüchern, die Column Store Indexes verwenden. Und zwar, es sind die globale und die lokale Wörterbücher. Ein globales Wörterbuch für die ganze Spalte, das heißt, dass dieses Wörterbuch für jedes einzelne Segment verwendet wird. Okay? Und ein lokales Wörterbuch heißt, dass er in einem oder in mehreren Segments verwendet sein kann. Und wie wir durch die TMV sehen können, verwendet ein Segment nur bis zu zwei. Wenn er einen Global Dictionary hat, dann könnte er den verwenden. Und wenn er dann einen Local Dictionary, lokales Wörterbuch auch verwenden kann, dann wird er den halt verwenden. Eigenschaften, und zwar wichtige. Wenn wir zum ersten Mal unsere Column Store Index aufbauen, dann können wir einen globalen Wörterbuch schaffen. Sollten wir einen Clustered Column Store Index schon haben und dann die neuen Datensätze noch dazufügen, wird der Global Dictionary nie wieder verändert. Was heißt das? Dann müsst ihr halt entscheiden, eure ETL oder ELT oder wie auch immer, eure Strategie, wie ihr dann die Daten dazufügt zu eurer Tabelle, weil wenn ihr dann keine Global Dictionaries habt, dann theoretisch gesehen könnte eure Tabellen etwas größer sein, als wenn wir das auf einmal laden. Von anderer Seite habe ich mehrere Tests gemacht und habe gesehen, dass die globale Dictionary irgendwie überwertet ist. Also ich habe schon viel kleinere Tabellen, auch ohne Global Dictionaries gebaut. Gut. Das ist irgendwie... Okay. Das habe ich alles erklärt. Größe von 56 Byte bis zum 16 Megabyte. Das ist das Allergrößte. Ihr könnt auch sehen, wenn ihr dann die interne DMVs anschaut, was mit euren Dictionaries dann stattfindet. Okay? Es gibt eine DMV, die schon in 2012 gab, wo wir diese Informationen so wie Größe, Anzahl von den Daten dann anschauen können. Okay? Die Metainformationen. In 2012 haben wir diese zwei, die Column Store Dictionaries und Column Store Segments. Jetzt haben wir den Column Store Row Groups DMV, wo wir dann nicht nur alle unsere Segmenten analysieren können, sondern auch die Delta Stores. Und wenn ihr dann die Deleted Bitmap anschauen wolltet, dann, soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit zurzeit, das zu machen. Okay? Warnung. Das, was ich jetzt euch zeigen werde, bitte nie auf einen Production oder auf einem Server rauszuführen. Das wird nie von Microsoft unterstützt. Und das ist nicht empfohlen, überhaupt außerhalb von eurem PC zu verwenden. Okay? Es gibt diese Funktion, die auch schon in 2012 existiert, DBSSS-Index. Mit dieser Funktion können wir potenziell die Daten, sozusagen den Lob entpacken, diese Daten und anschauen, was da drinnen verwendet wird. Und zwar können wir dann ID oder den Namen von unserer Datenbank dann die Partition oder Haupt von unserer Tabelle den geben, ID von unserer Spalte, ID von unserer Row-Gruppe, dann Typ von der Objekte, wir können die Segmenten oder sogar die Wörterbücher anschauen und dann gibt es so eine Sache Print Option, es nimmt 0, 1 und 2, es gibt natürlich keine Dokumentation, man weiß nicht, was das eigentlich heißt. Und dann können wir nur die gewisse Anzahl von den Daten, nicht die ganze Megabyte anschauen. Okay. Und zwar, das ist der richtige. Okay, was mache ich hier? Ich könnte das auf der letzten Reihe. Okay. Oder wenn es nötig ist, dann schlage ich vor, das Licht rauszuschalten. Gut. Jetzt versuche ich, ich arbeite am meisten mit Contoso Retail Data Warehousing Datenbank, der ihr freilich von Internet unterladen könntet. Ich lese jetzt hier die Information von den Haupt, den ich hier kopiere. Ich werde dann den ID von meinem Datenbank rauslesen, der 8 ist. Jetzt muss ich halt den Traceflag verwenden, um das anschauen zu können. Und zwar jetzt, was mache ich? Ich versuche hier den dritte Spalte von meinem Contoso Retail Data Warehouse Fact Online Sales Columns Store Key. Okay? Ich versuche hier die Daten von einem Segment von meiner Spalte Store Key rauszulesen. Okay? Toll. Jetzt habe ich. Er sagt, das ist der dritte Segment und dann kommen alle möglichen Informationen, die eigentlich in unseren DMVs zur Verfügung stehen, so wie Min-Data-ID und Max-Data-ID, Magnitude, Primary Dictionary, Secondary Dictionary. Primary Dictionary oder einen Wörterbuch, der ID 0 hat, das ist ein globales Wörterbuch. Okay? Und dann, das ist alles die Größe auf der Festplatte, Anzahl von den Daten, bla bla, das ist alles toll. RLE, Run Length Encoding. Also für diese Spalte hat der Algorithmus Run Length Encoding verwendet. Und dann kommt der Lob Type. Das heißt, dass Microsoft eigentlich, wenn die Lobs, diese Komprimierung verwendet wird, es sind verschiedene Typen. Das ist eine Spekulation, aber wenn der Lob-Typ zur Verfügung steht, nehme ich an, dass verschiedene Komprimierungen, Methoden verwendet werden, um die Daten auf die Festplatte zu speichern. Das heißt, theoretisch, dass wenn wir die Daten etwas verändern, dann könnte der andere Algorithmus zur Speicherung verwendet. Also Rebuild von den Daten ab und zu machen, könnte interessant sein. Okay? ROA, Array Count, bla bla, das ist alles toll, ich verstehe nicht, was das heißt. Aber da sehe ich Bitpack Array Index. Also die auch eigentlich der Bitpacking für diese Daten verwendet haben. Und das macht Sinn, weil ich da Min-ID und Max-ID 0 und 0 habe. Das macht Sinn. Das ist nicht so großer Unterschied, da eigentlich zur Verfügung steht. Okay? Da sind ein paar Sachen, die interessant sein können, aber jetzt zeige ich euch was wirklich Interessantes. Und zwar, ich werde für meine Spalte Nummer 8, was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sales Order Number, was eigentlich NVARCHAR 20 ist, ich werde versuchen, den Wörterbuch für den anzuschauen, was da alles hat. Und zwar, okay, das ist alles, steht zur Verfügung, Sublob Type, das ist alles toll. Und da kommen die wirklichen Daten, die er als die Dictionaries verwendet hat. Wie kann ich das wissen? Ich nehme den 8732 Wert und für Sales Order Number will ich alle Werte aus meiner Tabelle rauslesen, die dort irgendwo stehen. Und zwar mache ich Like von Prozent von beiden Seiten, damit ich das nicht nur am Ende oder am Anfang, auch innerhalb von den Werten finde. Okay? Und zwar kriege ich sofort genügend Daten. Ohne Problem. Und zwar sehe ich das in meisten Fällen 8732. Okay? Also dass die Kapazität von Algorithmus eigentlich so weit geht, dass die wirklich dann die Daten, auch die textuelle Daten zu spalten versuchen und identifizieren, wie die am besten komprimieren können. Und das finde ich wirklich toll. Okay. Okay, gut. Wir haben dann 10 Minuten. Locking. das ist das beste Sache, die überhaupt bei Column Store Index, Clustered Column Store Indexes gibt. Und zwar, wir haben verschiedene Strukturen. Wir haben einen Datensatz, wir haben eine Spalte, wir haben eine Row-Gruppe, wir haben ein Segment, wir haben einen Delta Store, wir haben Deleted Bitmap. Sollten wir eine Operation auf die Tabelle rausführen, was wird dann gelockt? Ein Datensatz? Eine Idee? Okay. Dann zeige ich, was da alles stattfindet. Ich finde, dass das eine der besten Beispiele geben könnte, um zu verstehen, dass eigentlich für was die Clustered Column Store Indexes geeignet sind. Und zwar, warum löscht er die nicht? Drop failed, weil ich damit gespielt habe. Und das ist logisch. Da werde ich das alles löschen. Okay. Warum kann ich die nicht löschen? Weil ich wahrscheinlich, da habe ich Mails genügend. Okay, gut. Jetzt werde ich die löschen können. Okay. Und zwar, ich werde das alles. Ich gehe hier und was mache ich hier? Ich schaffe eine ganz einfache Tabelle, CC-Test. ID, Name und der Nachname. Und dann schaffe ich einen Clustered Column Store Index. Und zwar könnt ihr sehen, dass der Unterschied zu dem wirklichen Clustered Index, dass ich dem Clustered Column Store keine einzelne Spalte gebe. Der braucht er nicht sortieren, weil er das überhaupt nicht tut. Okay, rausführen, toll. Dann habe ich den Main. Und habe ich auch eine Funktion, um die Daten zu lesen. Und zwar hier kann ich sehen, welche Objekte dann gelockt werden. Spiel geht weg. Okay, jetzt mache ich. Ich habe keinen einzelnen Datensatz. Ich habe die Tabelle ganz neu geschafft. Wenn ich jetzt hier einen einzelnen Datensatz reinfüge, was wird dann stattfinden? Welches Objekt habe ich dann? Einen Delta Store, richtig. Okay, was für einen Log-Typ werde ich dort haben? Was normalerweise, dann haben wir zwar Intent-Exclusive, und zwar nicht auf den Datensatz, nein, nicht. Row-Group, weil ein Delta-Store immer eine Row-Gruppe ist. Wenn ich einen Datensatz einfüge, dann habe ich Intent-Exclusive. Das ist nicht schlecht. Okay, gut. Man sieht, was dann stattfindet. Okay, jetzt mache ich eine neue Transaktion und werde ich noch einen zusätzlichen Datensatz reinfügen. Was habe ich hier? ZZZ-Test, Row Group, ID von der Datenbank hier, dann Haupt-ID, bla bla. Intent Exclusive, was heißt das? Was heißt das eigentlich, ein Intent Exclusive auf einem Objekt so wie Delta Store zu haben? Ja, gut, weiß ich nicht, will ich nicht wissen. Ich will nur die ersten Datensatz löschen, richtig? Okay. Okay. Ups, da ist etwas los. Ja, richtig. Intent Exclusive und Update Lock eigentlich nicht kompatibel sind. Solange ich den Commit für meine Transaktion nicht gemacht habe, werde ich abwarten müssen. Das ist toll für OLTP, wo die Daten gelesen, gespeichert, aktualisiert werden. Eine tolle Idee, danke. Ich will, aber um das richtig zu stellen, ich finde, und das ist wirklich ehrlich, ich finde, das ist eine der besten Entwicklungen, die Microsoft je gemacht hat. Dass es Probleme gibt und dass wir werden in den nächsten Jahren viele Probleme finden, das ist logisch. Wir müssen nur aber verstehen, was, wo und wann wir verwenden können. Okay? Jetzt mache ich Folgendes. Ich werde den ganzen Row Group noch dazu fügen. Okay? Einen ganzen Segment. Das ist 1.048.576 Datensätze. Auf meinem Rechner wird es wahrscheinlich eine Minute oder weniger dauern. Okay? Könnt ihr hier sehen, was da los ist. Ne? Na, wir werden die Daten jetzt nicht weitergeben. Gut. Was dann mit meinem Delta Store stattfindet? Wenn ich einen Delta Store, einen vollen Delta Store habe, dann wird er nicht mehr open, sondern close sein. Und dann warten wir für den Prozess, der Tuple Mover heißt, der sucht nach den verschlossenen Delta Stores und dann die automatisch im Speicher komprimiert. Toll, oder? Wir brauchen nichts zu tun. Eigentlich ist es nicht wirklich so. Aber gut. Jetzt habe ich diese Daten. Jetzt werde ich, kann immer den Tuple Mover manuell rausführen. Und zwar, das ist kein Rebuild, weil Rebuild wird alle Daten schaffen, alle diese Komprimierungsmethoden verwenden und was weiß ich. Wenn ich Reorganize rausführe, und zwar kann ich immer auf die Partitionebene das machen, dann wird den Tuple Mover rausgeführt. Und jetzt ist was wirklich Wichtiges. Stellen Sie sich vor, dass Sie 20 Millionen oder 50 Millionen Datensätze in eure Clustered Column Store Tabelle reinladen. Und zwar nicht in einen Bulk-Prozess, in einen ganz normalen Prozess. Was wird er haben? Er wird, sagen wir so, 20 Millionen Datensätze. Dann habt ihr 20 Delta Stores, die verschlossen sind. Dann müsst ihr für den Tuple Mover halt abwarten. Und Tuple Mover wird automagisch jede 5 Minuten rausgeführt. Und da kommt eine wichtige Sache, wie der Tuple Mover eigentlich läuft. Er sucht nach alle verschlossenen Delta Stores, er findet einen, komprimiert und dann die nächste Sache, was er macht, er wartet 15 Sekunden. Wenn wir 100 Millionen Datensätze geladen haben, heißt es, dass nachdem unser ETL-Prozess zu Ende abgelaufen ist, werden wir noch einige Minuten, Stunden abwarten müssen. Und dort muss man sofort direkt hingehen und Reorganize rausführen. Weil automatische Tuple Mover ist eine Geschichte. Single Process und der ein Segment komprimiert und dann 15 Sekunden nichts tut und abwartet. Der Tuple Mover, den wir manuell rausführen können, der wird alle Ressourcen verwenden können und der wird Magie machen. Also das ist, ich habe mit ca. 500 Millionen Datensätze gespielt vor ein paar Wochen und das war Stunden Unterschied. Es ist, ihr müsst verstehen, was ihr wann verwendet. Aber im Fall, wenn ihr den ETL-Prozess schon zu Ende gelaufen ist und ihr wollt dann die Daten so schnell wie möglich alle komprimiert haben und zur Verfügung stellen, auch wenn ihr braucht, Resource Governor, den manuellen Tuple Mover zu limitieren, könnt ihr immer verwenden, aber das ist wichtig. Ich nehme an, okay, super. Okay, jetzt habe ich in meinem Fall. Was habe ich jetzt? Ich habe einen Datensatz und dann noch einen ganz vollen Segment dazugeführt. Jetzt habe ich einen Delta Store und einen Segment. Toll. Jetzt will ich einen Update machen. Und zwar, wie ihr hier sehen könntet, ID ist 150. Also ich will meinem Segment aktualisieren. Was wird dann stattfinden? Was machen wir? Deleted Bitmap. Und dann die neue Datensatz kommt zu unserem Delta Store, richtig? Okay, man sieht, wie das in Wirklichkeit funktioniert oder was geloggt wird. Und zwar, beide werden geloggt. Weißt du, was das heißt? Ja, ich habe etwas gehört, was pff auf Deutsch heißt. Exklusiv. Das heißt, dass keine andere Operation jetzt rausgeführt wird. Toll. Ich habe nicht versucht, den Delta Store zu aktualisieren. Ich habe versucht, mein Segment, meine Row-Gruppe zu aktualisieren. Jetzt habe ich aber exklusiv Log. Stellen wir uns vor, wir haben eine wunderschöne OLTP-Applikation, wo ich nur 3 Zeilen einen ganz schnellen Update rausführe. Und dann kommt ein paar Direktoren so, wer hat die ganze Tabelle jetzt blockiert? Ich kann keine Daten rauslesen. Muss man wissen, womit man arbeitet, meine ich. Hm? Gut. Okay. Dann haben wir wahrscheinlich 2,5 oder 3 Minuten. Oh, nö, das nicht. Da kommen komische Sachen. Okay. Wichtig ist zu wissen, dass immer der größte Objekt gelockt wird. Und zwar es sehr schnell zu einem exklusiven Lock kommt, wo dann alles blockiert wird. Aber es gibt eine Lösung. Und diese Lösung heißt zwar Bulkload. Es sind zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr könntet den Export und traditionelle Bulkload verwenden. Aber Microsoft, eine der Neuigkeiten, die eigentlich nicht überall zurzeit beschrieben wird, ist, dass Insert Select auch als Bulk implementiert ist. Das ist ganz neu. Der läuft jetzt in Parallel. Und das ist irrsinnig schnell. Und wenn wir bei meinem Bulkload 90.000 Datensätze in einen Clustered Column Store reinschmeißen, was werden wir haben? Einen Delta Store. Und wenn wir 100.000 Datensätze haben und einen Bulk-Prozess verwenden, dann findet eigentlich Folgendes statt. Wir werden keine Delta Stores überhaupt sehen. Dann wird dieser Hidden Delta Store geschafft, der überhaupt irgendwo für uns nicht zugreifbar ist und die Daten dort geladen werden. Das heißt, dass wir eigentlich, wenn wir die Daten in Column Store Index laden wollen und diese Logs Probleme vermeiden wünschen, dann immer Bulk zu verwenden, und zwar der magische Nummer ist 100.000. Wenn ihr 95.000 Datensätze habt, wenn ihr dann abwarten könntet, bis es noch 5.000 oder 6.000 noch dazukommen können, dann wird es eine ganz andere Geschichte. Bulkload API ist viel schneller und bringt euch keine Probleme. Oder zumindest keine solche Probleme, die ich euch jetzt gezeigt habe. Gut? Okay. Dann war es, und dann die letzte Sache, die ich euch noch über den Bulkload erzählen wollte, ist, dass eigentlich die beste Strategie wäre, die Daten dann in den Files zum Beispiel zu sortieren und dann Bulkload zu verwenden. Das ist die schnellste Methode, die Microsoft höchstwahrscheinlich, nehme ich an, dass irgendwann in einem White Paper in näheren Zukunft allen empfehlen wird. Und ich habe ziemlich viele Tests gemacht, wo ich gesehen habe, dass eigentlich wir können ganz einfach den Create eine Tabelle mit Column Store Index aufbauen und einfach die Daten dort einladen. Und das ist viel schneller und viel effizienter als traditionelle ETL-Prozess, wo wir einen Heap aufbauen, dort die Daten reinschmeißen und erst dann den Clustered Index und andere Indexes aufbauen. Okay? Also es sieht so aus, zumindest mir nach, dass wir einfach eine Tabelle mit Create Clustered Columns, mit Column Store Clustered Column Store Index aufbauen und einfach die Daten anschmeißen. Und das ist so toll implementiert, dass wir wirklich das ganz gute Ergebnis haben werden. Und das war's. Vielen Dank.